Mein Name ist Gopal. Zu meiner politischen Einordnung: Ich bin weder links noch rechts, noch vorne noch hinten, noch oben noch unten. Mittig bin ich auch nicht und transzendent auch nicht. Ich bin einfach ein Mensch, wie jeder andere auch, mit gesundem Menschenverstand und menschlichem Empfinden. Und das muss reichen. Niemand hat das Recht, mich in irgendwelche idiotischen Kategorien einzusortieren. Und jede politische Richtung ist eine idiotische Kategorie. Niemand ist links oder rechts. Wir sind alle Menschen und haben alle exakt die gleichen Bedürfnisse. Von Berufswegen bin ich ursprünglich Informatiker FH, habe also ein Diplom in Informatik FH und habe 8 Jahre als selbstständiger Unternehmensberater für große Konzerne und Rechenzentren gearbeitet. Ich war im Linux-Bereich tätig, war einer der Top-Linux-Spezialisten in Deutschland, habe Systemadministration gemacht, Programmierung und Monitoring und Security und in verschiedenen anderen Bereichen Projekte durchgeführt. Heute arbeite ich ausschließlich als Lebensberater bzw. Traumatherapeut, habe den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, habe 2 Bücher geschrieben, habe mein eigenes Traumatherapieverfahren entwickelt, bin inzwischen international bekannt, habe DVDs produziert, habe Anfragen von den Vereinten Nationen bekommen in Bezug auf Trauma und meine Arbeit hat auch andere Kontinente erreicht. Ich bin Gründer des Selbsthilfenetzwerkes Lokale Gruppen, was Menschen unabhängig macht von spirituellen Lehrern und Therapeuten. Es gibt mittlerweile ungefähr 550 Gruppen, die das ehrliche Mitteilen, wie ich das eingeführt habe, erfolgreich praktizieren. Das zu meinem Hintergrund. Das erzähle ich, damit es nicht möglich ist, irgendwelchen Unsinn auf mich zu projizieren, von wegen Verschwörungstheoretiker, von wegen politischer Extremist, von wegen Spinner, von wegen was auch immer. Ja, ich bin kein Spinner, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin auch kein politischer Extremist, sondern ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie, habe ein Diplom in Informatik FH, Bücher geschrieben, bin sehr erfolgreich, stehe im Leben, bin verheiratet. So, das natürlich nützt nichts, das so zu sagen, die Presse wird in jedem Fall einen Weg finden, diese Dinge in ein schlechtes Licht zu rücken. Und was die Presse macht heutzutage, darauf komme ich dann im Laufe des Vortrags. Wie ich ja immer wieder sage, Corona ist gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass wir als Gesellschaft entwicklungstraumatisiert sind und aufgrund dessen es nicht mehr fertig bringen, in einen tiefen, ehrlichen Austausch zu kommen, der uns gleichzeitig frei macht und uns große Geborgenheit geben würde. Stattdessen taumeln wir als isolierte Individuen herum in einem bewussten oder unbewussten Überlebenskampf, der eigentlich in die Kindheit gehört, den wir aber fortsetzen. Und das bedeutet nichts weiter, als dass wir heute es nicht schaffen, die Dinge, die in uns sich bewegen, Bedürfnisse, Gefühle, Empfindungen, Ängste, Projektionen, einander mitzuteilen und dadurch eben zu einer tiefen Transformation und Heilung zu kommen. Und es ist auch nicht gewollt, dass das passiert. Denn wenn das passieren würde, hätten wir lauter selbstregulierende Gruppen, lauter sich selbstregulierende Expertenrunden, die die Probleme lösen, Fragen klären, Dinge besprechen, aber ohne Politiker, die Machthierarchien aufbauen und überhaupt ein Interesse an Macht haben. In einer verbundenen Gesellschaft gibt es kein Interesse an Macht, sondern da gibt es nur ein Interesse an Verbindung. Und dieses Interesse an Verbindung sorgt dafür, dass alle Probleme gelöst werden, und zwar in den Menschen, in den Beziehungen, aber auch im Außen. Und solange das nicht stattfindet, haben wir eben diese Pole, die ich immer wieder beschreibe, auf der einen Seite eine passive, ohnmächtige, völlig verblödete Bevölkerung, die jeden Schwachsinn glaubt, den man ihnen über die Medien erzählt, die nicht in der Lage ist, selber Dinge zu prüfen, zu recherchieren und sich selber ein Bild zu machen. Und typische Sätze, die ich da immer wieder höre, zum Beispiel gerade auch von älteren Generationen: Ich weiß nicht, wem ich glauben soll. Ja? Die kommen gar nicht auf die Idee, sich selber ein Bild zu machen. Die suchen verzweifelt drum, wem sie glauben könnten. Ja. Und mit solchen Menschen kann man natürlich machen, was man will. Denen kann man vor allem erzählen, was man möchte. Und wenn es der größte Unsinn ist, nachweislich Unsinn. Auf der anderen Seite erzeugt es den Gegenpol von Machtmissbrauch. Genau diese Figuren kommen dann ins Spiel, die genau diese Dinge bedienen und eben Machtmissbrauch betreiben. Und diese zwei Pole halten sich aufrecht, dadurch, dass beide nicht in einen Austausch kommen. Und beide Extreme, ja, sind Folgen von Entwicklungstrauma und nichts anderem. Und das zum Hintergrund. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen auf das schauen, was auf einer Demonstration typischerweise an Gruppierungen erscheint, dann kann ich genau sehen, welche Dinge dort in der Kindheit passiert sind. Und das klingt jetzt sehr merkwürdig vielleicht, aber aus meiner Sicht sehe ich in den Gruppen, die zu Demonstrationen kommen, als da sind Gegendemonstranten, meistens in Verbindung mit Antifa, Polizei, Ordnungsamt und die Vertreter der Massenmedien und natürlich die normalen Teilnehmer, sehe ich nichts weiter als Entwicklungstrauma. Und nicht nur kann ich sehen, was diesen Menschen passiert ist, sondern ich sehe, wie sie das jetzt erneut reinszenieren und ich kann daraus ableiten, was ihnen ungefähr als Kind begegnet sein muss. Das heißt, diese drei Gruppen, ja, die im Wesentlichen Kontakt vermeiden und Machtspiele spielen, das sind eben die Gegendemonstranten, die Polizei und die Medien, die Massenmedienvertreter, diese Gruppen stellen sozusagen das Maximum, das Extremste, die extremste Ausprägung von Traumatisierung dar. Und das bedeutet, dass sie am extremsten, am wenigsten in der Lage sind, in Kontakt zu treten, der Realität ins Auge zu schauen und einen ehrlichen Austausch mit ihrem Inneren herzustellen, mit anderen Menschen. Stattdessen drängen diese Menschen in Berufsgruppen oder Konstellationen, über die sie in einer Pseudo-Verbindung mit den Menschen in Kontakt treten. Und diese Pseudo-Verbindung ist das, was ihnen als Kind das Überleben gewährleistet hat. Ja, das ist das, wie das zusammenhängt. Und auf diese drei Gruppierungen gehe ich jetzt im Detail ein. Hätte ich gerne live gemacht, muss ich jetzt eben über die Aufnahme machen, aber das macht nichts, weil das Prinzip ist immer dasselbe. Und ob jetzt diese Gruppe gerade da ist oder nicht, spielt auch keine Rolle. Vielleicht habt ihr ja eine Demo gerade, wo eine der Gruppen mal nicht da ist. Aber im Wesentlichen tauchen die immer auf. Und ich fange mit denen an, die am größten in der Not sind, die am lautesten schreien. Und das sind die Gegendemonstranten, sprich die Antifa am meisten. Wenn Gegendemonstranten und Antifa auf einer Demonstration erscheint, was ist denn das genau? Und als Therapeut schaut man einfach hin, was jemand im Bindungskontext macht. Und dann kann man sehen, was derjenige erlebt hat. Und wie er das reinszeniert. Und das ist das, was ich als erstes anführen und erklären möchte. Gegendemonstranten und Antifa, was machen die? Ja, wenn man da hinschaut, machen die Folgendes. Die suchen sich ein Objekt, dann gehen sie da ganz nah hin und dann rebellieren sie dagegen. Das heißt, diese Menschen sind in der Rebellion gebunden. Sie kommen also zur Demonstration hin, statt aber in einen Austausch zu treten, grenzen sie sich ab und wettern dagegen lautstark. Rufen und machen Musik und versuchen zu stören. Das ist das, was diese Menschen machen. Das ist denen ihr Bindungskontext, den sie können. Das ist der einzige Kontext, den sie können. Das einzige Muster, mit dem sie in Kontakt treten können. Sie suchen sich ein Objekt, gehen ganz nah ran und rebellieren und kämpfen dann dagegen. Das ist das, was Gegendemonstranten und Antifa macht. Und das ist nichts weiter als ein Hilfeschrei nach Kontakt. Entstehen tut das in der Kindheit, wenn die Mutter, das Umfeld, ambivalent sich gegenüber den Kindern verhalten hat. Sprich, wenn es eine Form von Zuwendung gegeben hat, vermixt mit Ablehnung und Abwertung und vielleicht sogar Gewalt. Wenn das zusammenkommt, entsteht das, was man unter Fachkreisen unsicher, ängstlich, ambivalente Bindung nennt. Das ist das, was wir sehen. Gebunden in Rebellion, gebunden in Kampf. Die können ja nicht eine eigene Demonstration aus dem Nichts machen und etwas der Gesellschaft geben. Das können diese Menschen nicht, sondern sie suchen sich ein Zielobjekt, in dem Fall zum Beispiel eine Querdenken-Demo. Wie gesagt, gehen dann ganz nah hin und kämpfen dann dagegen. Das ist das, was sie als Kind gemacht haben. Ganz nah an die Mutter ran und dann dagegen kämpfen, um sich sozusagen, um mit diesem Widerspruch, mit dieser Ambivalenz der Mutter umzugehen. Das war deren ihre Notlösung. Und das setzen sie als Erwachsene fort, merken das aber gar nicht, sondern das wird in einen erweiterten Kontext geparkt und dann für die Betreffenden selber macht das Sinn. Das heißt, es ist für sie kohärent. Sie empfinden keine Scham, wenn sie auf eine Demonstration gehen und dann dagegen wettern, also eine Gegendemonstration machen. Sie empfinden dabei keine Scham, weil das in ihrem Innern in einen scheinbar sinnvollen Kontext gebracht wird. Aber in der Tiefe ist das, was in Wirklichkeit passiert. Sie sehnen sich verzweifelt nach Kontakt und sie können das nicht. Deswegen kommt ja auch niemand von der Gegendemo, von den Antifa-Leuten auf die Bühne und teilt sich mit. Wenn man ihnen das anbietet, passiert das nicht. Das können diese Menschen nicht, weil das würde einen echten Kontakt erzeugen. Und das ist etwas, was sie als Kind nicht hatten. Also bleiben sie in der Rebellion gebunden. Und wenn man das anspricht, so wie ich das jetzt mache und gerne live gemacht hätte, dann kommt es natürlich in ihrem Innern zu einer Bewegung, weil dahin geschaut wird und dann droht in Anführungszeichen der Kontakt. Und dann ist zu sehen in der Regel, dass sie dann weggehen, ja, weil das nicht zum Aushalten ist, weil dann der ganze Konflikt auftauchen, sozusagen bewusst werden würde, die ganze Scham, die damit verbunden ist, all das, was seit der Kindheit festgehalten wird, käme dann zum Vorschein. Und das ist eben für Menschen, die in dieser Konstellation gebunden sind, schwer auszuhalten und schon gar nicht auf einer Demo. Das zu der Gegendemonstration, zu den Gegendemonstranten und der Antifa. Kommen wir zur Polizei und dem Ordnungsamt. Was läuft da? Das sind Menschen oder Menschen, die in ihrer Kindheit von dem Umfeld Befehl- und Gehorsamstrukturen erlebt haben. Das sind die Menschen, die später Polizist werden oder zum Ordnungsamt gehen. Sie wurden dafür belohnt, etwas richtig zu machen, richtig gemacht zu haben als Kind und wurden bestraft, wenn sie Fehler gemacht haben aus Sicht ihres Umfeldes. Auch hier ging es nie um ihre Bedürfnisse. Auch hier konnten die Kinder nie in einen wirklichen Austausch, in einen kompletten Austausch kommen, sondern es wurde eine Pseudo-Verbindung erzeugt, die über Befehl und Gehorsam entstanden ist. Und das setzen die Menschen fort. Jeder Mensch setzt das Bindungsmuster im Erwachsenenleben fort, was er als Kind erlebt hat, und sucht sich entsprechende Berufsgruppen oder Betätigungsfelder. Und das ist auch das, was wir hier sehen. Statt also in einen echten Kontakt zu kommen, unterwerfen sich diese Menschen einem Machtsystem, das wir nennen Staat. Dieses gewährt ihnen Sicherheit und Versorgung und dafür tun sie das, was ihnen dieses System sagt. Das Problem dabei ist, erstens, dass es da nie um sie geht. Das heißt, sie können nie selber agieren, sie können nie ihr eigenes tun, sondern sie müssen immer Befehle ausführen, egal ob das gegen ihr Gewissen oder gegen ihre Seele geht oder nicht. Zum Zweiten entsteht ein Problem, wenn dieses Machtsystem im Hintergrund sich mehr und mehr von jeder menschlichen Bewegung entfernt und immer mehr totalitär und faschistisch wird und die Bevölkerung vor ihnen das nicht mitmachen möchte. Dann entsteht ein Reibungsfeld in den Polizeibeamten. Das Schlachtfeld zwischen diesen Kräften ist der Polizeibeamte. In seinem Innern und auf seinem Körper wird diese Schlacht ausgetragen. Er wird benutzt. Und das ist das, was da läuft. Und die Einladung ist auch hier, ja, sich ehrlich mitzuteilen, zu sagen, auf die Bühne zu kommen und sich mitzuteilen. Wie fühle ich mich? Wie fühlst du dich? Was ist in deinem Innern los? Das ist immer die Lösung für alle Gruppierungen, für alle Konflikte, für alle Probleme, individuell und kollektiv. Wenn wir an diesen Punkt kommen, dass Menschen anfangen, sich mitzuteilen, lösen sich alle destruktiven Manifestationen auf. Das zu den Polizeikräften. Kommen wir zu den Vertretern der Massenmedien. Was läuft hier? Solche Menschen müssen zwanghaft die Energie von sich weg nach außen lenken. Das sind die Menschen, die am meisten Angst haben, wenn sie in den Mittelpunkt geraten. Und das hat genauso Ursachen in der Kindheit in Form von Entwicklungstrauma, in Form von nicht adäquater Bindung. Eine Möglichkeit, wie so etwas entstehen kann, ist, wenn die Aufmerksamkeit von dem Kind immer wieder abgezogen wird. Zum Beispiel, wenn die Eltern krank waren oder wenn die Eltern sehr bedürftig waren, dann wurde das Kind missbraucht als sozusagen fast wie ein Elternteil. In jedem Fall hat dieser Mensch etwas in seiner Kindheit erfahren, eine Bindung erfahren, die es ihm nicht erlaubte, bei sich zu sein. Er hat keine Aufmerksamkeit bekommen. Es ging nie um ihn, seine Ansichten, seine Gedanken und seine Bedürfnisse. Und das setzt er im Beruf fort, indem er sich einen Beruf sucht, wo es immer nur um den anderen geht. Das ist das, was diese Leute machen. Es geht immer um den anderen. Es geht nie um einen Journalisten. Was er denkt, was seine persönliche Meinung ist, seine Haltung, sein Wille, darum geht es nicht. Ja? Sein Beruf ist, dass er außen vor bleibt. Und die Vertreter der Massenmedien, die machen natürlich noch mehr. Nicht nur, dass es um jemanden im Außen geht, sondern sie kriegen auch noch befohlen, wie sie etwas zu berichten haben. Und das ist ja heutzutage, was diese Medien angeht, keine Berichterstattung mehr, sondern man muss wissen, was die machen. Die gehen nicht zu einer Demonstration und versuchen, ein objektives Bild der Geschehnisse und des Inhaltes dann zu publizieren, sondern sie gehen dahin und schauen sich die zentralen Figuren an und sie achten nicht auf den Inhalt, sondern sie achten darauf, was an der Person negativ ist oder was man nutzen kann, um diese Person in ein negatives Licht zu rücken. Nennt man Framing. Ich höre also dem Sprecher nicht zu, was der inhaltlich sagt und setze mich mit dem Inhalt nicht auseinander, sondern ich schaue zum Beispiel, was der an Informationen preisgibt, die man für eine negative Darstellung ausnutzen kann. Vielleicht recherchiere ich selber noch und finde Dinge heraus. Und das geschieht immer so im Rahmen der Gesetze. Dafür wird nicht gelogen. Ja? Zum Beispiel der Hanauer Anzeiger hat aus dem, was ich am Anfang gesagt habe, aus meinem Hintergrund, also was ich erzählt habe mit Unternehmensberater und Informatiker FH und Heiler und Heilpraktiker für Psychotherapie, die ganze Biografie, die ich zusammengefasst habe, daraus hat der gemacht, selbsternannter Heiler. Und das hat eine Wirkung, ja. Der macht sich damit nicht strafbar. Er lügt auch nicht und trotzdem ist es ein Framing. Der Mensch, der so bezeichnet wird, wird in ein schlechtes Licht gerückt. Das ist das, was diese Leute machen. Und auch hier die Einladung, die Frage, gefällt euch das? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr so über andere Menschen berichtet oder berichten müsst? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr euch morgens in den Spiegel schaut? Und wie würdet ihr euch fühlen, erstens, wenn ihr den Menschen, die ihr so darstellt in der Öffentlichkeit, in die Augen schauen müsst? Zweite Frage, wie fühlt ihr euch, wenn ihr in den Fokus der Berichterstattung kommt? Wenn man anfängt, über euch zu berichten, über euch, wie ihr berichtet, so wie jetzt, wenn ich mit dem Finger auf euch zeige und anfange, über die Menschen zu sprechen, die über andere sprechen, dann kriegt ihr Angst, zu Recht. Große Angst kriegt ihr dann, weil dann geht es um euch. Und dann könnt ihr euch nicht mehr verstecken. Also auch hier die Einladung an euch, kommt auf die Bühne. Und sprecht darüber, wie ihr euch fühlt. Und so könnten wir diesen Albtraum beenden. Wir könnten das tun, wenn alle das wollen würden. Leider sind noch nicht alle an dem Punkt. Aber je mehr es werden, die sich ehrlich austauschen können, desto größer wird der Druck auf diejenigen, die das nicht können oder nicht wollen. Die werden irgendwann zu Außenseitern. Nicht, dass man sie ausschließt. Aber sie können dann an diesem erhöhten Energiefeld nicht mehr teilnehmen. Das wird unerträglich. Für Menschen, die sich nicht austauschen können, wird das unerträglich. Das heißt, sie müssen von alleine weggehen. Das halten diese Menschen nicht mehr aus. Und die Einladung ist, bevor das passiert, einfach die Seiten zu wechseln. Kommt mit auf die Seite der Menschen, die an der Wahrheit interessiert sind, die am Dialog interessiert sind, an Frieden, an Liebe, an Austausch. Und dann wird alles gut. Wenn ihr diesen Sprung nicht schafft, dann werdet ihr leiden. Sehr leiden. Und dann wird es bald keinen Platz mehr für euch geben. Das ist das, wie sich Entwicklungstrauma heute auf einer Demonstration zum Beispiel direkt zeigt. Nochmal zusammengefasst. Das, wie Menschen heute in Kontakt treten, ist das, wie Entwicklungstrauma sich manifestiert. Und das ist gleichzeitig das, was diejenigen als Kind nutzen mussten, um zu überleben. Und das sind keine kompletten Verbindung, es ist kein kompletter Austausch, sondern es ist immer eine Pseudo-Verbindung über Macht, über Rebellion, über Energie nach außen lenken und so weiter. Und wenn wir das alles begriffen haben, dann wissen wir auch, wie wir das auflösen, indem wir anfangen, uns ehrlich mitzuteilen. Einen Energiepool schaffen, der immer größere Kreise zieht und immer mehr Menschen einlädt, damit zu machen. Wer das ausprobieren möchte, im Alltag so viele Menschen fragen, wie es nur geht, wie fühlen sie sich jetzt gerade? Wie fühlst du dich jetzt gerade? In möglichst jeder Alltagsbegegnung diese Fragen stellen. Damit machen wir die Matrix kaputt. Und zum Schluss wiederum der Praxisteil. Wenn ihr euch umschaut, prüfen, gibt es Sinneseindrücke von Gefahr für mein Leib und Leben? Erster Schritt. Wenn nein, könnte ich etwas von meiner Vigilanz, von meiner Kampfbereitschaft loslassen? Zweiter Teil. Schaut euch mal um, ob ihr jemanden seht, den ihr nicht leiden könnt, vor dem ihr Angst habt oder den ihr hasst. In eurer physischen Umgebung jetzt. Und dann fragt ihn im Geist, wie fühlst du dich gerade? Drittens, sucht euch jemand, wo es euch hinzieht, wo eure Sehnsucht hingeht. Wenn ihr so jemanden seht, fragt ihn im Geist, wie fühlst du dich gerade? Und so ändern wir das Gesamtfeld von 10, von 100, von 10.000 oder von 100.000 Menschen, bis wir ein stabiles Bewusstseinsfeld haben und gemeinsam in die Meditation gehen können und der ganze Aufruhr von Überlebenskampf in allen Gruppierungen, die da sind, zu Ende geht.